Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Kreuz des Südens, Leben in jungen Kirchen.
Wir wollen keine Almosen, der G8-Gipfel gegen den Strich gekämmt. UNO-Friedenstruppen ziehen nach Darfur und einmal mehr aktuelle Herausforderungen für die Kirche in Lateinamerika. Zu diesen Themen und zu dieser Sendung begrüßt Sie sehr herzlich Birgit Pottler. Zunächst gibt's wie üblich die Nachrichten, heute mit Stefan von Kempis.
Der Nuntius des Vatikans in Israel, Erzbischof Antonio Franco, freut sich über den Aufstieg von Shimon Peres zum Staatspräsidenten von Israel. Der neue Präsident sei von einer langen Geschichte der Verhandlungen geprägt. Er sei eine Autorität, meinte der Nuntius im Gespräch mit einer Nachrichtenagentur. Der Friedensnobelpreisträger Peres sei eine neue Hoffnung für den Frieden. Die wahre Armut des Menschen besteht in der Hoffnungslosigkeit. Das meinte Papst Benedikt am Donnerstag mit Blick auf die Kirche in Lateinamerika. Die Kirche stehe dort vor großen Herausforderungen. Kampf für die Würde jedes Menschen, für eine funktionierende Justiz und gegen das Elend. Gegen die enormen Unterschiede zwischen Arm und Reich solle Lateinamerikas Kirche einen Geist des gerechten Teilens der Güter setzen. Der Präsident des päpstlichen Einheitsrates, Kardinal Walter Kaspar, hofft darauf, dass ein Treffen des Papstes mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Alexei II. Zustande kommen wird. Es gebe die Hoffnung, dass ein solches Treffen binnen eines Jahres möglich sein werde. Kaspar wörtlich und einschränkend: Viel hängt von äußeren Umständen und von der inneren Lage der russisch-orthodoxen Kirche ab.
I want to say,
ich möchte den G8-Führern sagen:
I am a man.
Ich bin ein Mensch.
I am not an object.
Ich bin keine Sache. Ich bin kein Objekt. Ich bin kein Objekt von Mitleid. Jemand, der Almosen benötigt. Ich bin stolz.
I'm an African.
Starke, stolze Worte von Desmond Tutu, anglikanischer Erzbischof in Südafrika und Friedensnobelpreisträger. Vom Evangelischen Kirchentag in Köln aus schickte er seinen Ruf zu den Staats- und Regierungschefs beim G8-Gipfel in Heiligendamm. Die Antwort von G8-Präsidentin Angela Merkel nach dem Gipfel:
Es war eine fruchtbare, wichtige Diskussion und die Botschaft heißt, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden unsere Verpflichtungen auch erfüllen.
Auch wenn sich das Treffen der G8-Staaten keinen Heiligenschein verdient habe, es war auch kein Scheinheiligendamm. Mit diesem Wortspiel kommentierte der Hamburger Erzbischof Werner Thissen die Beschlüsse des Treffens vergangene Woche. Aus den sehr allgemeinen Erklärungen müssten nun konkrete Schlüsse gezogen werden, erklärte der für Misserio zuständige Erzbischof.
Es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, was man sich von solchen Gipfeln erwartet, aber bei diesem enormen Aufwand, der getrieben wird,
hätte sich auch manche Menschenrechts- und Hilfsorganisation wohl ein bisschen mehr erhofft. So auch Misserio und dessen G8-Experte Georg Stoll. Konkretere, verbindlichere Entscheidungen hätte es geben sollen.
Die Höhe von Entwicklungshilfe, die gegeben wird, da stehen ja Versprechen im Raum. Diese Versprechen, das wissen wir, werden im Moment nicht gehalten. Da hätten wir uns verbindlichere Zusagen und auch klare Zeitpläne, die überprüfbar sind, gewünscht.
Das Thema Schuldenerlass habe so gut wie keine Rolle gespielt.
Ein weiteres Beispiel zum Thema Regierungsführung finden sich zwar auf der einen Seite viele Erwähnungen, aber es geht immer so ein bisschen in Richtung, naja, ihr im Süden müsst da mehr dran tun. Was völlig ausgeblendet wird, das sind die notwendigen Hausaufgaben des Nordens beispielsweise, was Korruptionsbekämpfung angeht, internationale Steuerparadiese oder Bankgeheimnis angeht, denn die Korruptionsgelder des Südens, die bleiben ja nicht dort, die landen in den Banken und im Finanzsystem des Nordens.
Je tiefer der Misserio-Experte ins Detail geht, desto schlechter wird aus Sicht der Entwicklungsländer die Bilanz. Sein Stichwort: 60 Milliarden US-Dollar zur AIDS-Bekämpfung.
Es wird nicht genannt, in welchem Zeitraum diese 60 Milliarden gezahlt werden sollen. Es wird nicht gesagt weiterhin, ob diese 60 Milliarden zusätzlich oder einfach aus ohnehin geplanten Entwicklungshilfegeldern bestritten werden. Auch das ist natürlich ein ganz erheblicher Unterschied.
Müsste Stoll Schulnoten von 1 sehr gut bis 6 ungenügend verteilen, gäbe es beim Thema Entwicklungszusammenarbeit eine 4-. Besser kommen die G8-Staatschefs im Fach Klimapolitik weg. Die Einigung war unerwartet. Dafür gibt es eine 2.
Das Thema Klima ist ja auch entwicklungsrelevant, weil an den Auswirkungen der Klimaveränderung in besonderem Maß ja wiederum die Menschen im Süden zu leiden haben. Von daher ist das bestimmt ein wichtiges Signal gewesen, auf das man auch aufbauen kann.
In diesem Punkt gleicher Meinung der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Karl Lehmann.
Ich bin eigentlich froh, dass es doch noch überraschend zu einigen positiven Dingen, die wir auch angemahnt haben, gekommen ist. Insofern war auch Protest und Demonstration nicht umsonst, denke ich mir, auch wenn die einzelnen Formen schwierig waren.
Doch auch Lehmann warnt vor zu hohen Erwartungen. Die Beschlüsse müssten erst einmal umgesetzt werden.
Man darf ja nicht vergessen, der Gipfel ist nie ein Organ für bindende Beschlüsse. Da brauchen die Verantwortlichen ihre Regierungen, da brauchen auch das Parlament, da braucht es die Experten und so fort. Aber es ist ein Auftrieb und ist von da aus gesehen eigentlich ein gutes Zeichen.
Papst Benedikt XVI. Hatte bei der Generalaudienz während des Gipfeltreffens zu umfassender Schulbildung aufgerufen. In die großen Schlagzeilen und bis an die Verhandlungstische im Ostseebad hatte es dieses Thema offensichtlich nicht geschafft. Bildung sei die Basis einer nachhaltigen Entwicklung, so Benedikt. Und nicht umsonst hieße das zweite große Millenniumsziel Schulbildung für alle.
Dies ist integraler Bestandteil des Erreichens aller anderen Millenniumsziele und der Ausgangspunkt für selbstständige und nachhaltige Entwicklungsprozesse.
Die Realität schaut leider anders aus, berichtet Giorgio Biguzzi, Bischof von Makene in Sierra Leone.
Wir erleben das hier jeden Tag. 70% der Bevölkerung sind Analphabeten. Leider sagen sie uns hier, der Internationale Währungsfonds und die Weltbank hätten gesagt, die Nation müsse die Zahl der Lehrer reduzieren. So ist das im Grunde in allen Nationen Schwarzafrikas.
Die Kettenreaktion scheint vorprogrammiert. Mangelnde Bildung und Unterentwicklung sind ein Sicherheitsrisiko, ziehen Konflikte nach sich.
Das hängt wirklich mit der Armut zusammen, mit dem Fehlen von Gerechtigkeit und auch mit der Korruption. Mitunter ist das aber für die Regierungen des Westens ganz bequem.
Doch Afrika aufzugeben wäre ein Fehler.
Um die Wahrheit zu sagen, da kommen zwei Dinge zusammen. Einerseits gibt es diese Bitterkeit, dass den großen Versprechungen keine Tatsachen gefolgt sind. Andererseits, Afrika ist der Kontinent der Hoffnung, die nicht stirbt.
In den Worten von Desmond Tutu:
Ihr Führer mögt fragen, was ich brauche, was ich will. Nun, was brauchen Sie denn? Was wollen Sie denn? Denn ich will das Gleiche.
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist erleichtert über eine Zusage aus dem Sudan. Endlich hat die Regierung von Khartoum einer gemischten Friedenstruppe für die Massakerregion Darfur zugestimmt. Das heißt, UNO-Friedenssoldaten dürfen zusammen mit den schon in Darfur stationierten Soldaten der Afrikanischen Union eine gemischte Truppe bilden. Ist das jetzt der Durchbruch für Darfur? Gerhard Baum, der frühere deutsche Innenminister, war unter anderem UNO-Menschenrechtsbeauftragter für den Sudan und er traut dem Frieden nicht. Pater Max Capabianca hat mit ihm gesprochen und ihn um eine Einschätzung gebeten.
Ich bin sehr, sehr skeptisch. Der Sudan hat schon so vielen Abkommen zugestimmt, in verschiedensten Art, die dann nicht realisiert worden sind. Also ich bin sehr skeptisch. Für mich ist die Messlatte, was verändert sich für die Menschen, die jetzt mehr als 3 Jahre in einer entsetzlichen Situation sind, in Lagern unter erbärmlichen Verhältnissen festgehalten werden und bedroht werden und immer noch sterben viele Menschen. Ich traue dem Frieden nicht und ich habe auch festgestellt, dass der Sudan einer entscheidenden Bedingung nicht zugestimmt hat, nämlich dass die UN das Kommando führt oder zumindest an dem Kommando der Friedenstruppe beteiligt ist. Denn die jetzige Friedenstruppe unter afrikanischer Führung hat ihre Aufgabe total verfehlt.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach notwendig für einen stabilen Frieden?
Die Umsetzung der Sicherheitsratsbeschlüsse, die Umsetzung der Entscheidung, die in Heiligendamm von den G8 getroffen worden sind. Das heißt also, eine Friedenstruppe mindestens unter Mitverantwortung und einem Mandat der Vereinten Nationen mit Hilfe von außen, also nicht nur allein afrikanische Truppen. Das hat der Sudan abgelehnt und lehnt er auch bisher ab. Ich nehme an, er will Zeit gewinnen. Nach den Zeitplanungen würde auch diese Truppe, die jetzt vereinbart ist, erst in Monaten überhaupt ins Land kommen. Also den Menschen wird nicht unmittelbar geholfen. Es handelt sich immer noch um diplomatische Scharmützel, aber nicht um den entschiedenen Willen von außen und innen, diese entsetzliche Lage endlich zu beenden.
Was sind die Hintergründe? Warum stellt sich die Regierung in Khartoum so stur?
Der Regierung geht es um Macht. Der Regierung geht es darum, den Konflikt militärisch zu lösen. Der Regierung geht es darum, Wohlstand und die zunehmenden Öleinnahmen nicht zu teilen. Es sind die Nil-Araber in Khartoum, die diese benachteiligte Region Darfur nicht einbeziehen wollen. Und solange nicht alle Regionen des Landes die gleiche Chance bekommen, wird in Sudan kein Frieden sein.
In den Medien ist der Konflikt bisher lange totgeschwiegen worden. In letzter Zeit hat sich das etwas geändert.
Also ich freue mich, dass nach langem Zögern die Öffentlichkeit in Europa, aber auch die Öffentlichkeit in den USA, die Weltöffentlichkeit diesen Konflikt wahrnimmt und auch Stellung bezieht. Er ist im Bewusstsein der Menschen und wir müssen ihn auch auf der Tagesordnung halten, denn eine Fortsetzung wäre eine Schande für die Menschheit. Wir haben uns geschworen, nach Ruanda solche Situationen nicht wieder entstehen zu lassen. Darfur ist ein Völkermord auf Raten.
Diese Kirche, die also so ein Flugzeug aufhalten kann, die irgendwo den Lauf der Dinge unterbricht, wenn es für einen Armen wichtig ist, für einen Aussätzigen, für einen Ausgesetzten. Diese Kirche ist da.
Da ist Paulus Süß sich sicher. Der deutsch-brasilianische Befreiungstheologe war diese Woche zu Gast bei einer Missionstagung der österreichischen Bischofskonferenz und berichtete von seinen 10 Jahren im Amazonasgebiet.
Am Flugplatz in Óbidos, am Amazonas. Man hing da ab von der Luftwaffe, die hat da den Transport gemacht. Und wir waren da, wollten auch einen Transport haben mit der Luftwaffe zum Arzt nach Santarém. Und dann hat der Kommandant gesagt, sie sind schon voll. Und der Bischof hat dann auch nichts mehr sagen können, weil der da so ein bisschen mitgemischt hat. Und dann war das Flugzeug zu und ist das schon auf die Rollbahn gefahren. Dann kam ein Aussätziger an, der auch noch mit wollte. Dann ist der Bischof aufs Rollfeld gesprungen und hat das Flugzeug nochmal aufgehalten und mit dem Kommandanten geredet. Und dann hat man den Aussätzigen eben auch noch reingenommen ins Flugzeug.
Die Kirche in Lateinamerika habe ein hohes Ansehen, trotz Licht und Schatten der Evangelisierung der indigenen Völker, erklärt Süß.
Weil sie das verwirklicht, was die Befreiungstheologie also da vor 30 Jahren initiiert hat, die Option für die Armen, dass wir die Wirklichkeit sehen, dass wir zu den Leuten gehen, dass wir uns inkulturieren, dass wir mit den Indios da leben, dass wir also in Indio-Pastoral, dass das auch interreligiöser Dialog ist, nicht nur abmissionieren und so. Darum hat sie ein großes Ansehen. Das wird natürlich nicht gesagt.
Nicht gesagt im Schlussdokument der Bischofsversammlung von Aparecida, meint Süß. Das gut 100 Seiten starke Werk ist noch nicht veröffentlicht. Am Montag dieser Woche wurde es erst dem Papst in Rom übergeben.
Er will ja keine Zwiespalt vertiefen. Das hat man immer wieder gemerkt. Wir waren insofern auch erleichtert nach der Ansprache. Insofern war also ein herzlicher Pluralismus da.
Außerdem habe Benedikt die für die Theologie der Befreiung so zentrale Option für die Armen an das Christusbild gebunden. Das, so Süß, bedeutet die endgültige Aufnahme dieser These in die offizielle Theologie.
Der Name Befreiungstheologie kommt nicht vor im Dokument. Auch lateinamerikanische Theologie, was dann so eine Ersatzformulierung wäre, kommt nicht vor. Aber, sagten mir dann Bischöfe, warum sollen wir jetzt streiten, wenn die Inhalte da sind? Die Option für die Armen, das Sehen, Urteilen, Handeln, wenn auch nicht pur, aber das ist halt so, in einem Pluralismus muss man Zugeständnisse machen.
Süß ging 1966 erstmals nach Brasilien, war lange Generalsekretär des brasilianischen indigenen Missionsrats und ist heute dessen theologischer Berater. Theologisch betrachtet ist Paulus Süß, getauft auf Paul Günther, ein streitbarer Mann. Sein Lehrauftrag an der Fakultät in São Paulo war im Jahr 2000 beispielsweise nicht verlängert worden. Der Papst reist am kommenden Sonntag nach Assisi und begibt sich auf die Spuren Franziskus. Das ist doch kein Thema für das Kreuz des Südens, werden Sie jetzt sagen, und Sie haben recht. Fast. Denn in 800 Jahren Ordensgeschichte haben die Franziskaner in der Nachfolge des Poverello weltweit Spuren hinterlassen, auch in Lateinamerika. Brigitte Schmidt berichtet.
Wenn Franziskaner laden, dann kommen die Leute. Das mag zu einem Historikerseminar in Puebla sein oder zum dritten Franziskanerkongress in der nordmexikanischen Industriestadt Monterrey. Die Franziskaner sind offensichtlich in. Frage an den Provinzial der Provinz Mexiko-Stadt, Fray Manuel Anau, wie er die Lage der Nachfolge des heiligen Franziskus beurteilt.
Wir erleben gerade einen epochalen Wandel, einen Wandel, in dem gewisse Paradigmen zusammenbrechen, ohne dass wir wissen, was die neuen Paradigmen sind. Es sind Zeiten der Ungewissheit, in denen der Sinn des Lebens nicht ganz klar zu sein scheint. Und der Franziskanerorden nimmt wie der Rest der Menschheit, der Gesellschaft, der Kirche an diesem Wandel teil. Wir brauchen nur die Zeitung zu lesen, um uns dessen bewusst zu werden. Wir können nicht sagen, dass wir die Antwort auf die Unsicherheit, die Fragen der Gesellschaft haben, aber wir haben Gewissheit, die wir aus dem Glauben schöpfen.
Die Moderne, die Säkularisierung und der Werteverfall gehen an den Franziskanern, die in Mexiko gerade mal gut 1000 Mitglieder haben, nicht vorbei. Und so sagt Fray Manuel.
Wir müssen nach neuen Formen der Evangelisierung suchen, nach neuen Tätigkeitsbereichen in einer Welt, wo es beispielsweise am Respekt vor der Frau fehlt, einer Welt, die von Gewalt gekennzeichnet ist. Hier braucht es jemanden, der nicht oben in der Kirchenhierarchie angesiedelt ist, sondern auf gleicher Ebene wie der Bedürftige.
Dieser Bedürftige könnte sein, der Drogensüchtige, der AIDS-Kranke, die Prostituierte, überlegt Fray Manuel. Der noch blutjunge Fray Benjamin Acosta aus Zacatecas will sich aber da noch nicht festlegen. Es gebe so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu leben und den Menschen nahe zu sein. Von ihnen, den Menschen, den Laien, könne man viel abschauen, meint Definidor Fray Luis Gerardo Cabrera aus Ecuador.
Die Laien sind ungeheuer wichtig. Ich glaube, der Wunsch und das Interesse an der franziskanischen Spiritualität ist unter den Laien sehr lebendig. Das ist eine große Herausforderung für uns. Wir müssen wieder zurückkehren zu den Ursprüngen, so leben, wie Franziskus es vorgemacht hat. Es sind diese einfachen Werte, die die Menschen suchen. Sie geben uns Hoffnung, dass die Lehre von Franziskus eine Zukunft hat, Leben hat. Es ist notwendig, dieser Welt, die voller Angst ist, diesen Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen, bei dem, was heutzutage so alles passieren kann, Hoffnung zu geben.
Die Kirche und der Orden haben heute eine große Chance, glaubt Fray Manuel. Und darum gibt er für die Zukunft zu bedenken.
Die Kirche ist vom Heiligen Geist inspiriert, hat Charisma, muss sich aber auch einer Selbstkritik stellen.
Das war das Kreuz des Südens. Diese Woche durch die Sendung führte Birgit Pottler. Nächste Woche an gleicher Stelle das Kreuzfeuer. Kirche, wo es kritisch wird. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.